Hallo und herzlich willkommen zu So wollen wir leben. Heute mit Christian Meusel. Hallo Frau Meusel.
Grüße Sie.
Und mir, Janka Brütting. Ja, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, wir haben heute einen neuen Gast bei einer Straßenumfrage. Ist uns Frau Meusel über den Weg gelaufen?
Im wahrsten Sinne des Wortes.
Ja, einmal eingekeilt von unserem Kamerateam und mir, wollen Sie bei unserer Umfrage mitmachen? Um was geht's denn?
Da habe ich gesagt, es kommt drauf an, was Sie fragen.
Ja, ganz genau. Und jetzt hat sie nicht nur bei unserer Straßenumfrage mitgemacht, die Sie bald sehen können, sondern sie ist auch unserem Ruf gefolgt und hat sich bereit erklärt, heute bei uns, unserem schönen Bibliotheksstudio, mit uns zu sprechen.
Vielen Dank für die Einladung.
Danke auch, Frau Meusel, dass Sie hier sind. Ja, Frau Meusel, Sie haben einen total spannenden Fall. Also bei uns geht es ja oft so um Recht und Gesetze und drum und dran. Und Sie haben sich jetzt auch in den letzten Jahren, haben Sie einen ganz besonderen Fall selber für sich ausgefochten. Was war das denn für ein Fall?
Das war eine arbeitsrechtliche Streitigkeit, wo es darum ging, dass ich in einer Bundesbehörde nicht beschäftigt wurde und dadurch krank geworden bin. Und der Fall ist deswegen besonders, weil diese Bundesbehörde nicht irgendeine Bundesbehörde ist, sondern das Bundesamt für Verfassungsschutz und weil mir beim Rechtsstreit sozusagen Gregor Gysi zur Seite gestanden hat. Ich habe das nicht nachgeprüft, aber er hat gesagt, so einen Anspruch hat noch niemals jemand gegen einen Nachrichtendienst geltend gemacht. Ich habe das nicht überprüft, ob das wirklich so stimmt, aber bis in den September 2020 war das, gab es keinerlei Berichterstattung zum Thema Mobbing im Staatsdienst. Jetzt ist am 15. Juni dieses Jahres in der Berufungsverhandlung ein Urteil gesprochen worden, wonach ich 10.000 Euro gezahlt bekommen muss, weil ich nicht beschäftigt wurde.
Mhm. Und sind Sie zufrieden mit dem Urteil?
Also ich bin schon deswegen zufrieden oder relativ zufrieden, weil es doch irgendwie ein kleines bisschen Öffentlichkeit gefunden hat. Die Art oder anders gesagt, das Kaltstellen, wenn jemand weiß, die meisten werden wissen, was das ist, da werden sie schlicht nicht beschäftigt und von den Kollegen gemieden. Das ist eine Art des Mobbings, die man schlecht beweisen kann. Wenn jemand nichts tut, kann sich jeder hinstellen und sagen, ja, ich habe doch gar nichts gemacht. Das ist anders nach meiner Wahrnehmung als die Art zu mobben in der Privatwirtschaft, wo man dann zum Beispiel mit unberechtigten Abmahnungen oder Kündigungen agiert, wo es mehr mit aktivem Tun zur Sache geht. Und derjenige, der so einen Schadenersatzanspruch geltend machen möchte, muss es beweisen. Das ist schwierig, wenn jemand nichts tut.
Mhm. Können Sie mal so ein bisschen von Ihrer Geschichte erzählen? Wann sind Sie zum Verfassungsschutz gegangen? Wie hat sich das denn entwickelt? Und warum hat man Sie kaltgestellt? Oder also was ist denn da in dieser Behörde vorgefallen?
Also ich habe angefangen, dort zu arbeiten im Mai 2013. Also zu arbeiten ist halt zu viel gesagt, weil die erste Arbeit, die man mir gegeben hat, da war ich überhaupt nicht qualifiziert für. Hätte Arabischkenntnisse gebraucht und Englisch und Technische. Technisch hätte ich ein bisschen versiert sein müssen, das war ich alles nicht. Ich bin eigentlich gelernte Anwältin, sagen wir mal so. Und wenn man dann sitzt mit einer Arbeit, die man überhaupt nicht erledigen kann, weil man das nicht kann, dann passiert zweierlei. Dann fühlt man sich selber schlecht, weil man überhaupt nichts leisten kann. Und in meinem Fall wurde mir erzählt, dass dann die Kollegen relativ schnell sich auch ein bisschen lustig gemacht haben und gesagt haben, also die tut nur so, als wenn sie das nicht kann. Aber wenn man eine Sprache nicht gelernt hat, dann kann man da nicht in diesem Bereich eingesetzt werden.
Warum hat man ihnen denn den Job gegeben? Also ich meine, Arabischkenntnisse, das muss man doch vorher wissen. So, um diese Tätigkeit auszuführen, braucht man Arabischkenntnisse, dann frage ich da auch nach. Da ist ja dann ein Besetzungsproblem von oben der Fall.
Das zum einen, also in meinem Fall war das vielleicht noch ein bisschen eine Situation. Also ich glaube, ich hatte einen Fürsprecher, dem es sehr wichtig war, weil er gesagt hat, du bist doch gut, du kannst das. Und der hat sich sehr dafür eingesetzt, dass ich das mal versuche in dieser Behörde. Und das Management, also der Präsident, Vizepräsident, ich weiß nicht, inwieweit die involviert waren, zumindest aber die Personalabteilung, die hätten das eigentlich nicht gewollt. Und ich glaube ganz sicher, dass ohne diesen Fürsprecher ich dort auch nicht genommen worden wäre, weil mir dann zugetragen wurde, glaubhaft versichert, sagen Juristen, dass man niemanden haben möchte, der mal Anwalt war. Das ist
für mich... Warum ist das ein Problem? Also ein Anwalt kennt natürlich seine Rechte oder kennt auch die Rechte
anderer Menschen. Ich glaube, das ist das Problem. Das ist, glaube ich, das Problem. Also ich hatte dann relativ bald auch gemerkt, dass man mich nicht mag und habe mich woanders beworben, beim Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 2015. Mhm. Das war, als die Behörde sehr, sehr viel Personal gesucht hat und sie haben, glaube ich, auch ganz verschiedene Leute mit relativ... fremder Qualifikation eingestellt. Mich haben sie nicht eingestellt. Das fand ich sehr... Irgendwann fand ich es doch auch unterhaltsam, weil ich habe 2016 im Spiegel dann gelesen, dass die Stellenausschreibung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge explizit Anwälte ausgeschlossen hat, die im Ausländerrecht Erfahrung hatten. Das fand ich doch schon sehr komisch.
Und Sie haben Erfahrung in diesem Recht?
Also ich hatte in meiner Bewerbung angegeben, ich hatte in meiner Anwaltstätigkeit mal Asylbewerberleistungsrecht, zwei, drei Fälle, so ein kleines bisschen am Rand. Aber es ging im Wesentlichen darum, dass man diejenigen, die das wirklich gekonnt hätten, die hat man ausgeschlossen von der Bewerbung. Und danach habe ich mich eigentlich über nichts mehr gewundert. Auch nicht darüber, dass man mir dann Sachverhalte hätte, sozusagen zur Erledigung übertragen hat, wo man Arabisch, Englisch und Technik hätte kennen und verstehen müssen.
Ach, das war nicht mal von Anfang an so?
Das war von Anfang an so. Und ich habe dann im Einführungslehrgang dort für die Neueinsteiger, muss jeder nach einem halben Jahr so einen Einführungslehrgang machen und habe zumindest aus dem, was ich mitbekommen habe, eine berechtigte Annahme, dass es auch wirklich, also System würde ich nicht sagen, aber dass es so viele Fälle gibt, wo Leute nicht entsprechend ihrer Qualifikation eingesetzt werden, dass es, also ich habe eine Erklärung, warum das so sein könnte, aber es war beispielsweise ein Fall, ein studierter Islamwissenschaftler sprach drei Dialekte in Arabisch und den hat man im türkischen Bereich eingesetzt. Eine Sprache, die er also nicht konnte. Und
beim Verfassungsschutz.
Beim Verfassungsschutz. Und in einem Referat, wo man hätte Russisch können müssen, da arbeiteten, ich glaube, gar keiner, der Russisch konnte. Ich habe mich dann dort beworben und bin nicht genommen worden.
Sie können Russisch?
Ich kann Russisch und Französisch, allerdings kein Englisch. Und ich hätte Englisch können gemusst. Und das sind so Dinge. Ich habe mir irgendwann so meine Gedanken gemacht, weil... Mitarbeiter, die ihre Sache gut beherrschen, die haben Selbstwertgefühl. Die können souverän auftreten, weil sie haben auch Erfolgserlebnisse. Mhm. Und Mitarbeiter, die eine Sache nicht beherrschen können, sag ich mal so, weil das Friseurhandwerk, das muss ich nicht können, ich habe es nicht gelernt. Aber die Dinge, die ich gelernt habe, die möchte ich auch gerne im Arbeitsleben anwenden. Also klar, ich habe mich jetzt in der Hierarchieebene unter meiner Qualifikation beworben. Ich war bereit, alle möglichen Dinge zu erledigen, auch unterhalb der Schwelle der Hochschulausbildung. Das war vielleicht auch noch ein Sonderfall. Aber nichtsdestotrotz muss man zumindest ein bisschen was von dem verstehen, was man machen soll.
Mhm. Ich meine, also der Verfassungsschutz ist ja, finde ich, zum Teil eine... sehr umfragte,
eine
umstrittene Behörde, umfragte Behörde. Ich finde, das ist jetzt schon ein bisschen erstaunlich oder auch schockierend zu hören, wenn Sie erzählen, also man betraut Sie mit Aufgaben, wo Sie einfach zum Beispiel Arabisch sprechen können müssen, Sie können es aber nicht und Sie können aber Russisch und in dem Bereich, wo Russisch gesprochen werden muss, kann keiner Russisch sprechen. Da denke ich mir einerseits, wie wird denn da mit Steuergeldern umgegangen? Und andersrum soll der Verfassungsschutz, hat ja so sein Frühwarnsystem und soll ja gegen Kriminalität ankämpfen. Und ist in der Vergangenheit zum Teil auch sehr schlecht dargestanden. Wenn man dann solche Geschichten hört oder wenn ich solche Geschichten höre, da denke ich mir so, wow, es soll eine Sicherheit für Bürger, für uns sein, aber dann werden da Leute an Positionen gesetzt, wo man ihnen nicht mal was vorwerfen kann, wenn sie an dieser Position vielleicht sogar versagen. Es wird ja auch oft beim Verfassungsschutz von Versagen gesprochen. Aber dann denke ich mir, also es ist ja eine Frechheit, weil das müsste jeder Mensch verstehen, okay, in einem russischen Bereich müssen die Leute Russisch können.
Also es war in meinem Fall schon sehr, sehr erstaunlich, dass man mich irgendwo eingesetzt hat, wo das gefordert war, wo ich vor allen Dingen von vornherein gesagt habe, dass ich das nicht kann.
Aber anscheinend nicht nur bei Ihnen, sondern auch in den anderen Bereichen.
Ist meine Wahrnehmung, inwieweit das wirklich weit verbreitet ist. Ich kann das noch sagen von diesem Menschen, der Islamwissenschaftler war und im türkischen Bereich eingesetzt wurde. Wobei ich, zumindest wenn ich das Sprachbild vergleiche, Türkisch und Arabisch sind dann doch zwei verschiedene Sprachen. Und bei mir ist das halt wirklich Arabisch und Englisch. Hätte ich irgendwie können sollen und dann bewerbe ich mich auf eine Stelle, wo man hätte Russisch können und das kann ich ganz gut. Und dann nimmt man mich nicht. Das ist nicht erklärbar. Das ist absolut nicht nachvollziehbar.
Und es wurde auch nicht jemand anderes genommen, der besser Russisch konnte?
Das weiß ich nicht. Okay. Das kann ich nicht sagen. Soweit mir das bekannt war, war sozusagen, also ich habe meine Zweifel, dass da überhaupt jemand Russisch konnte. Das habe ich allerdings, das darf ich so in der Form nicht erzählen. Also ich darf auch nur begrenzt meine Wahrnehmung wiedergeben, deswegen aus eigener Anschauung sozusagen. Und wie soll ich das sagen? Ich habe dann, als ich da angefangen habe, meinen Vorgesetzten vor mir gewarnt. Weil wenn man sozusagen, ich war im Bereich islamistischer Terrorismus und habe die Aufgabe gehabt, in sozialen Netzwerken, das machen alle Nachrichtendienste, nach Terroristen zu gucken, also so die allgemeine Aufgabe. Und ich habe dann zu meinem Vorgesetzten gesagt, mit mir können Sie das nicht. Wenn ich dann die Sprachen nicht verstehe und irgendwie die technischen Voraussetzungen nicht habe, also ich hätte so jemanden wie Anis Amri überhaupt gar nicht finden können. So, und gut, das war jetzt auch nicht meine Aufgabe, das war eher im niedrigschwelligeren Bereich, aber wenn man davon ausgeht, dass es relativ viele Mitarbeiter in auch Sicherheitsbehörden gibt, die nicht auf der Stelle sind, für die sie ausgebildet sind, sehe ich große Zweifel für die Sicherheitsarchitektur der Bundesrepublik.
Wow. Und dann aber wir genau zu Ihrem Mobbingfall. Also Sie sind da sozusagen beschäftigt worden, haben angefangen zu arbeiten, haben schnell gemerkt, ich kann diese Arbeiten gar nicht ausführen. Und wann hat das dann, also Sie haben auch gesagt, so am Anfang wurde sich schon schnell über Sie lustig gemacht. Und man sagt, das ist eigentlich auch ungerechtfertigt, wenn jemand schlecht besetzt wurde, ihn dafür zu diskriminieren.
Das hat man mir hinterher erst erzählt. Da war ich schon längst ausgeschieden und ehrlich, das hat mich jetzt auch nicht so betroffen und gemacht und berührt, weil Leute, die sich über andere hinterm Rücken lustig machen, das ist, sind jedenfalls nicht diejenigen, mit denen ich sehr gerne einen Kaffee trinken gehen möchte. Das prallt an mir ab. Das liegt aber auch an meiner Geschichte. Ich komme aus einer Familie der DDR-Friedensbewegung oder kirchlichen Kreisen sozusagen. Bei uns gab es sehr viele Pfarrer und Pastorinnen. Und da hatten wir einen anderen Umgang miteinander. Man hat sich zugehört, man hat es mehr mit der Wahrheit gehabt. Und das hat mich so eine Haltung bekommen lassen über die Jahre. Wenn mir jemand richtig gegen das Schienbein tritt, dann sage ich mir immer, auch derjenige, der gegen das Schienbein tritt, hat irgendwie am Ende, glaube ich, das zieht Schäden nach sich für Körper, Geist und Seele, weil da bin ich mir ganz sicher, beim Bereich Mobbing, auch die Mobber haben irgendwann gesundheitliche Einschränkungen, ne? Weil das ist ja, durchs Leben zu gehen und zu wissen,
die haben ja auch einen immensen Druck, dann natürlich, immer Leute runterzumachen. Das ist ja auch einfach eine unendliche Anstrengung. Und dann haben Sie von diesem Kaltgestelltwerden gesprochen. Wie hat das denn ausgesehen oder wie hat das denn angefangen?
Also ich habe das erst gar nicht so richtig gemerkt, weil das war ohnehin recht wenig zu tun, sage ich mal so, mit Dingen, die ich so gar nicht wirklich habe ausführen können. Und dann habe ich mich darüber beim Vorgesetzten, habe ich um Gespräch gebeten, habe gesagt, Sowieso, das kann ich nicht. Dann bin ich sogar auf eine Schulung gegangen, in die Schule, weil ich gebe mir ja schon auch Mühe. Das war dann Einführung in die Arbeit mit sozialen Netzwerken. Dann war ich wenigstens halb so gut wie meine Kinder, sag ich mal so, die dann also in den Netzwerken jetzt auch nicht exzessiv damit Umgang haben. Aber ich war jedenfalls keine Spezialistin für Internetrecherchen im sicherheitsarchitektonischen Bereich. Und also das, was ich mitgenommen habe, ist, dass es ein Problem war, dass ich mich beschwert habe, dass ich die Arbeit nicht richtig habe ausführen können. Und dann habe ich das, dann wurde die Kollegin, die mit mir im Zimmer saß, die wurde in ein anderes Referat versetzt. Neue Kollegen kamen hinzu, die wollten dann, also ich wollte gerne Gesellschaft im Büro, niemand durfte zu mir ins Büro. Ich habe dann im Postkorb mal gesehen, dass ich von schon angemeldeten Veranstaltungen wieder abgemeldet worden bin. Und dann habe ich wieder das Gespräch mit dem Vorgesetzten gesucht und habe gesagt, sowieso, mir ist das und das aufgefallen, haben Sie da eine Erklärung für? Und dann sagte er zu mir, ja, Frau Meusel, das ist Absicht. Wir befürchten, Sie sind ein zu kritischer Geist und wir wollen nicht, dass das auf die Kollegen abfärbt.
Direkt so ins Gesicht?
Direkt so ins Gesicht. Wow, der Kollege würde das ganz sicherlich bestreiten, aber ich habe insofern... Zeugen, die wahrscheinlich dazu auch nichts sagen wollen würden, die haben mich dann, da bin ich in der Tat mal unter Tränen zusammengebrochen in der Kantine, dass der da so dreist mir das ins Gesicht gesagt hat. Die Kolleginnen haben mich dann zum Personalrat geschickt. Die haben gesagt, das ist Mobbing, das geht so gar nicht. Und dann bin ich dann also 2014 schon mal dort beim Personalrat gewesen, bin versetzt worden. Und wie man so mit Leuten umgeht, wenn sie sich beschwert haben, zumindest in dieser Behörde. Das habe ich gemerkt, als dann ein Referatsleiter, der mir dann doch eher persönlicher bekannt gewesen ist, 3 Tage nachdem ich im neuen Referat war, auf der Treppe begegnet ist und fragte, na, sind Sie da schon gut angekommen? Jetzt können Sie ja Ihre Scharte auswetzen.
Hä, hey, bitte, was soll das bedeuten?
Genau das habe ich ihn dann auch gefragt. Also, um genau zu sein, den Kollegen habe ich sogar duzen dürfen, weil er ein Referatsleiterkollege von jemand war, den ich auch näher kannte. Sonst muss man das immer ganz streng im Hierarchieebenen konform dürfen. Also, das ist auch in der Hierarchie ein ungeschriebenes Gesetz, was mir fremd war, dass man das mit dem Du sozusagen, wie soll ich sagen, es geht sehr formalistisch zu, dass man, wenn man im höheren Dienst, das sind die mit Hochschulabsolventen, ist es untunlich, jemanden aus dem gehobenen Dienst zu duzen oder umgekehrt. Also mit dem war ich gleichwohl per Du. Aber die Frage, ob ich denn da jetzt angekommen bin und ich könnte ja meine Scharte aussetzen, da habe ich ihn gefragt, ich sage, sag mal, woher weißt du eigentlich? Wer hat dir eigentlich erzählt, dass ich irgendeine Scharte auszuwetzen gehabt hätte?
Was bedeutet das überhaupt?
Eine Scharte aussetzen ist, wenn man Mist gebaut hat und das wieder gut machen kann.
Ach so.
Ah, also ich wusste nicht, wer dem erzählt hatte, was da vorgefallen sein soll. Mhm. Ich weiß es nur aus einem vergleichbaren Fall desjenigen, den ich da näher kannte in der Behörde. Da war auch ein Vorfall und sein eigener Mitarbeiter ist mit mir spazieren gegangen und hat gesagt, naja, der muss weg. Dann habe ich gesagt, ja sowieso, woher haben Sie überhaupt Kenntnis, was da vorgefallen sein soll? Das kann dann, also meine Einschätzung ist, dass das stille Post-Tratschwesen in dieser Behörde einen größeren Zeitumfang einnimmt, als die Arbeitsaufgaben zu erledigen.
Naja, wenn man nicht auf der Position ist, wo man wirklich Arbeiten erledigen kann, dann muss man sich ja irgendwie frei beschäftigen.
Ja, natürlich, weil wenn man auch keine Wertschätzung erlebt, dadurch, dass das, was man tut, auch wirklich gebraucht wird. Und ich glaube persönlich, dass das in den beiden Nachrichtendiensten, Bundesnachrichtendienst und Bundesamt für Verfassungsschutz, am schlimmsten verbreitet ist. Und wenn Sie mögen, kann ich Ihnen sagen, was ich glaube, woran das liegt.
Gerne.
Sie haben in der Sicherheitsarchitektur der Bundesrepublik die 3 Nachrichtendienste, Bundesnachrichtendienst, Bundesamt für Verfassungsschutz und MAD, Militärischer Abschirmdienst. Dann haben sie die Polizeibehörden, BKA, Bundeskriminalamt, Bundespolizei. Und von allen diesen Diensten haben nur die 2 Nachrichtendienste keine polizeilichen Befugnisse. Also die dürfen im Grunde genommen nur sammeln. Die dürfen nicht festnehmen, die dürfen nicht durchsuchen. Die dürfen keine Waffen tragen. Alles, was sozusagen das Bundeskriminalamt oder die Bundespolizei, das können die halt. Und beim MAD, sind die vom Militär, die dürfen das auch. Wenn man aber im Grunde genommen nichts darf, außer nur sammeln, ist das eigentlich schon, was die Struktur des Amtes betrifft, keine Wertschätzung, wie man das so sagt. Und sicherlich ist das so gewollt gewesen nach Beendigung des Zweiten Weltkrieges, dass man denen nicht zu viele Befugnisse einräumt, wie beispielsweise auch das Ministerium für Staatssicherheit, wo zum Beispiel die Befugnisse für die Stasi geregelt waren in § 10 Volkspolizeigesetz. Die durften also auch alles. Der Ansatz an sich ist schon richtig, aber wenn ich also Mitarbeiter einer Behörde bin, dessen Arbeit im Grunde genommen nicht so richtig relevant ist, ist das für die Motivation der Mitarbeiter auch nicht so wirklich erhebend. Mhm. Ne? Wenn man also viele Dinge für den Papierkorb produziert, sag ich mal so.
Und also Sie haben dann gesagt, also Sie wurden ausgegrenzt und Sie haben erzählt, bei Ihnen ist sozusagen kein Mitarbeiter wurde mehr mit zu Ihnen ins Büro gesetzt und Sie haben immer weniger Arbeiten bekommen. Genau. Und dann haben Sie irgendwann gesagt, dass also sozusagen nicht arbeiten macht krank.
Ja, also das habe ich da 2014 noch nicht gesagt. Ja. Das war also wirklich so, ich hätte mir ein Haustier halten können in den Büros, hätte keiner gemerkt. So, und nach der Versetzung ging das im Grunde genommen weiter. Erst habe ich gedacht, okay, ich bin da neu und die Fremde mit mir. Mhm. Und irgendwann war das halt doch relativ ersichtlich, dass das, ja, ich weiß nicht, ob sich da was verselbstständigt hatte oder ob es, das wäre nicht richtig, das so zu behaupten, weil ich könnte es ja nicht beweisen. Mhm. Man hat so ein Gefühl, aber mit Bauchgefühl ist auch vor Gericht nichts gewonnen, sage ich mal so. Nur ich habe das irgendwann aufgeschrieben in einem Gedächtnisprotokoll. Und als man das gefunden hat, hat man mir in der Tat, das war im April 2016, offiziell vor den Kollegen, die auf den größten Teil meiner Aufgaben entzogen, hat den Kollegen quasi...
Das Gedächtnisprotokoll haben Sie geschrieben und das ist an wen ist das weitergegeben worden?
Also man hat es gesucht. Ich bin technisch nicht so versiert. Ich hatte ja so viel Zeit, weil ich im Grunde genommen auch damals schon relativ wenig Arbeit hatte und habe das natürlich in der Dienstzeit auf dem Dienstcomputer geschrieben. Das war vielleicht nicht so schlau. Ja. Und dann hat man das ausgedruckt, gelöscht und mir vorgehalten und hat gesagt, ich hätte durch das Gedächtnisprotokoll den Betriebsfrieden gestört. Und ich habe mir gedacht, eigentlich sind es mehr die Ausgrenzer, die den Betriebsfrieden stören. Aber das haben sie in Mobbingfällen öfter, die Umkehr, Täter-Opfer-Umkehr. Mhm. Da wird dann das Opfer zum Täter erklärt. Also dann wird gesagt, Frau Brütting, sagen Sie, wo ist denn Ihr Anteil an der Sache? Aber in vielen Fällen von Mobbing handelt sich das wirklich um Straftaten. Wenn ich jemanden nicht beschäftige oder dann ist es irgendwann, erfüllt es dann auch den Tatbestand der Körperverletzung. Wenn ich Gerüchte über jemanden verbreite, ist das eine üble Nachrede oder eine Beleidigung oder je nachdem, was ich da für Sachverhalte präsentiere. Das ist kein Kavaliersdelikt. So, in dem Moment aber, wo man beim Opfer sozusagen dann eine Mitschuld sucht, was auch Fälle gibt, wo das sicherlich so ist, ist das eigentlich auch eine weitere Mobbinghandlung, würde ich mal sagen. Ne? Mhm. Wenn Sie das im Bereich von Sexualdelikten beispielsweise einer sexuell belästigten Frau sagen würden, sagen Sie, Sie haben aber auch Kleidung an, ne? Sie sind da irgendwie ein bisschen selbstschuld, das ist ein bisschen vergleichbar. Und im zweiten Referat, nachdem man mir offiziell die Aufgaben entzogen hat und mir dann untersagt hat gesagt hat, ich darf nicht mehr an den Referatsbesprechungen teilnehmen. Dann hat eine Kollegin kam zu mir ins Büro und hat gesagt, dass den Kollegen untersagt wurde, mit mir zu reden. Und sie hat sich dann halt nicht dran gehalten und ist zum Personalgespräch zu der Vorgesetzten, so quasi, was machen Sie in Frau Meusels Zimmer? Und sie hat fast mit Tränen in den Augen da bei mir im Büro gestanden und also fast, sag ich mal so, bei ihr war das total unangenehm, weil sie gesagt hat, das ist so furchtbar, was sie mit dir machen, aber wenn ich dich unterstütze, bin ich gleich die Nächste. Das ist ein Satz, den ich häufiger gehört habe in dem Amt.
Mhm. So, jetzt müssen wir leider Schluss machen. Unsere Minütchen sind rum. Aber zu dem konkreten Fall, also sozusagen dann noch mit der Klage, gehen wir dann einfach in der nächsten Sendung weiter.
So machen wir das. Vielen Dank.
Danke auch. Vielen Dank, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer.